Herzlich willkommen zum Farmcast,
Folge 62, Update.
Wir sind zurück aus unserer einmonatigen Pause und bringen euch auf den neuesten Stand. Was hat sich in der Zwischenzeit beim Peter am Hof getan oder welche Zuhörerfragen haben sich angestaut, die wir heute auch nochmal hier bearbeiten wollen? Peter ist auch wieder dabei.
Ja, ich bin wieder dabei. Bin ja jetzt mittlerweile Stammgast.
Wie in jeder Folge, ne?
Ja, richtig.
Steigen wir doch mal ein. Wie war dein Monat, Peter? Weil wir haben ja schon länger nichts mehr gehört voneinander und von dir vor allem, ne?
Genau. Wir sind ja jetzt auch wieder zurück aus der Pause und was ist so passiert? Wir haben ja Ende August uns als letztes gehört. Da war ja dann die Maisernte eigentlich im Gange.
Mhm.
Und es war auch so, dass trotz der Trockenheit, über die wir immer wieder gesprochen haben, jetzt im Sommer, trotz dessen war eigentlich die Ernte bei uns ganz okay, ganz passabel. Waren eigentlich viele überrascht, dass es doch so gut war, weil die Prognosen waren eher schlecht gestanden für den Mais. Aber da müssen wir auf jeden Fall sagen, also unsere Lager wurden alle wieder voll und wir können auf jeden Fall sagen, dass das auch alles passt und dass wir jetzt eigentlich auch keinen Futtermangel oder sowas haben, dass wir jetzt gucken müssen, dass wir irgendwie was zukaufen. Das klappt auf jeden Fall soweit alles ganz gut.
Okay.
Ja, auch von der Ernte her, die Erntebedingungen waren dieses Jahr auch super, dadurch, dass es so trocken war, war natürlich das auch alles top. Man konnte überall reinfahren, hat keine Spuren hinterlassen, beziehungsweise hat halt, wenn es feucht ist, ne, da würde man ja einsinken und so, da macht man natürlich auch Strukturschäden im Boden und so weiter. Aber das war ja dieses Jahr dann alles eigentlich hinfällig.
Okay.
Natürlich geht es dann weiter, wenn geerntet ist, muss natürlich auch wieder was gesät werden. Haben dann die Bodenbearbeitung gemacht, das machen wir zum Beispiel mit einer Scheibenegge. Die Maisstoppel wurden bei uns zuerst gemulcht, bevor wir sie eingearbeitet haben. Das macht man wegen den Maiszünsler. Das ist ein Schädling, der bei uns jetzt sich immer mehr verbreitet, der praktisch die Pflanzen anbohrt und sie dann umknicken lässt.
Mhm.
Und der überwintert eben in den Maisstoppeln auch.
Okay.
Ja, und man sagt halt einfach, wenn man es mulcht, dann hat er wesentlich weniger Lebensraum und somit kann man da ein bisschen den bekämpfen, ohne den jetzt irgendwie chemisch bekämpfen zu müssen.
Okay.
Ja, nachdem das Mulchen gemacht worden ist, das haben wir zum Beispiel bei Lohnunternehmer machen lassen, weil wir selber kein so ein großes Mulchgerät haben. Danach haben wir die Bodenbearbeitung gemacht, wie gesagt, mit der Scheibenegge. Da haben wir die Maisstoppeln eingearbeitet und den Boden halt wieder praktisch krümelig gemacht, damit wir wieder was reinsäen können.
Mhm.
Ja, und dann sind wir mit unserer Sämaschine durchgestattet. Zum einen haben wir dieses Jahr wieder Grünrocken gesät, dann haben wir Gerste gesät und Triticale. Zum Grünrocken vielleicht ein paar Worte.
Mhm.
Den säen wir jetzt im Herbst jetzt aus. Das ist praktisch eine Rockenart, eine bestimmte. Und den ernten wir im Frühjahr dann vor der Maisaussaat oder zur Maisaussaat ernten wir den dann praktisch grün. Also wir lassen den nicht reifen, bis die Körner praktisch hart werden und gedroschen werden, sondern wir mähen den in der ganzen Pflanze weg. Also so eine grüne Pflanze. Genau, und das ist halt auch eine Energiepflanze für die Biogasanlage, kann man aber auch in der Fütterung bei den Kühen zum Beispiel einsetzen.
Okay.
Ja, und dann haben wir das Getreide noch ausgesät, die Gerste und die Triticale. Und ja, da waren natürlich auch die Bedingungen super. Und es hat jetzt auch glücklicherweise dann mehrmals geregnet jetzt daraufhin, nachdem wir gesät haben. Also sagen wir mal, bisher kann man es eigentlich nicht besser haben als Bedingungen, weil die Saat war super, die Bedingungen waren top, weil der Boden nicht zu nass war und dann eben durch den Regen auch nicht mehr zu trocken. Und es ging alles ratzfratz bei uns und ohne Probleme über die Bühne. Also es war echt super, muss man schon sagen. Wir sind da echt zuversichtlich und zufrieden, dass das so geklappt hat.
Ja, stark.
Ja, das ist jetzt alles über die Bühne gegangen. War jetzt auch ein stressiges Monat, muss ich auch sagen. Also ich hatte genug zu tun im letzten Monat.
Habe ich gemerkt,
Ja, und jetzt haben wir dann noch nochmal das Gras werden wir jetzt nochmal mähen. Da steht zwar nicht viel draußen, aber ja, muss halt nochmal weg, damit es nochmal geschnitten ist, damit es halt auch wieder frisch austreiben und wachsen kann.
Mhm.
Und der steht jetzt auch noch diese Woche jetzt noch an.
Wächst das jetzt nochmal bis zum Winter hin oder wächst da jetzt nicht mehr so viel?
Da wächst nicht mehr so viel. Es kommt jetzt natürlich aufs Wetter an, aber dadurch, dass es jetzt schon kälter wurde, wächst jetzt da nicht mehr die Menge. Sollte es ja auch nicht, weil sonst, das würde ja alles im Winter eigentlich nicht kaputt gehen, aber ja, hat jetzt auch nicht mehr so, ein bisschen wächst es schon noch, aber ja, genau. Bis nächstes Jahr im Frühjahr, da geht es dann richtig ab, wenn die Sonne wieder rauskommt. Und das ist halt gut, wenn wir jetzt praktisch nochmal einen Kahlschnitt machen, würde ich jetzt mal so sagen, damit das Gras wieder praktisch schön frisch austreiben und wachsen kann, damit das alte Gras einfach weg ist.
Genau. Ja, es gibt nichts über frisches Gras, ne?
Genau. Ja, soweit eigentlich zu mir. Was gibt's bei dir noch Neues? Bei Farmcast und bei dir, Thorsten, du bist jetzt auch einen Monat, aus einem Monat Pause mehr oder weniger wieder zurück.
Ja, ich habe ja angefangen einen anderen Podcast, der aber etwas anders ist als ein normaler Podcast. Da geht es ja eher so um Entspannen. So, der Podcast heißt Noise, der Podcast zum Träumen. Den gibt es überall eigentlich, wo es Podcasts gibt. Oder auf noisecast.de. Sind eher so, wie soll ich so, ein Atmo-Podcast zum Entspannen und ja, einschlafen oder wie auch immer. Das sind immer so 10 Minuten und ja.
Ja, so wie ich das jetzt immer als Probehörer mitbekommen habe, hast du da ja ganz viele verschiedene Naturgeräusche aufgenommen. Warst du da ziemlich viel unterwegs auch, genau.
Genau.
Und warst da viel in der Natur außen und hast du das alles ja selber aufgenommen auch.
Genau. Und da habe ich mir gedacht, es wäre schade, irgendwie das irgendwie liegen zu lassen. Deswegen habe ich gedacht, mache ich irgendwie einen eigenen Podcast. Also es wird nicht drin geredet. Der wird auch jeden Freitag rauskommen. 10 Folgen ist die erste Staffel. Der Trailer, der ist schon draußen. Aber so erstmal zu mir. Wir haben in unserer Pause, Zugfunk hat uns geschrieben. Also wir waren da an sich ja noch nicht mit den Folgen durch. Aber wir haben nicht darauf geantwortet, aus dem Grund, weil wir schon ein paar Folgen vorher aufgenommen haben, ne Peter?
Ja, genau.
Damit das irgendwie alles rausläuft, weil es dann doch alles ein bisschen früher gekommen ist, wie wir geplant haben. Auf jeden Fall hat Zugfunk uns geschrieben, die Frage geht eher an dich. Frage, warum lassen einige Bauern ihre Maisfelder erst braun werden, während andere die grünen Pflanzen ernten? Habe das auch schon in vergangenen Jahren beobachtet, nicht nur in diesem. Grüße und danke.
Ja, ja, relativ einfach. Es ist ähnlich, wie ich es vorhin beim Grünrocken beschrieben habe. Bei Mais ist es ja auch so, ich ernte in der Regel ja die ganze Pflanze zur Fütterung und auch zur Energieproduktion. Ernte ich ja praktisch, die wird ja 10 cm überhalb vom Boden, wird die Pflanze abgeschnitten und ich ernte den Stängel und den Kolben und die Körner alles mit. Es wird ja alles gehäckselt und praktisch, ich nutze die ganze Pflanze. Ne? Und deswegen wird es auch noch relativ grün geerntet. So, wenn ich jetzt die Pflanze aber weiterreifen lasse, dann stirbt die Pflanze, die Restpflanze, praktisch der Stängel und die Blätter stirbt dann immer weiter ab. Aber in der Zeit bildet sich immer weiter das Korn noch fort in der Maispflanze. Ja? Und wenn man die praktisch dann länger reifen lässt, dann drischt man den Mais. Da ändert man praktisch nur die Körner. Also alles wie beim Getreide auch. Das Stroh bleibt praktisch dann auf dem Acker und man ändert nur die Körner. Und deswegen das geht erst in einem späteren Reifegrad, weil wenn wir normalerweise die Pflanzen häckseln, dann ist das Korn noch wie Teig so ungefähr. Ne? Also das ist noch ganz weich und kann man noch zerdrücken. Ja, da kann man nicht so viel damit anfangen, wenn man das praktisch dreschen will. Also das geht ja schon gar nicht, weil die Körner würden sich ja gar nicht aus der Pflanze lösen, weil sie noch zu gut verwachsen sind. Ne?
Das wird alles schmieren länger, und so ne, in der Maschine.
Genau, umso länger, dass man wartet, umso weiter geht auch die Reife dann weg und dann kann man eben die Körner ernten und deswegen werden die Pflanzen nachher erst braun. Genau, das kann man sich vorstellen wie beim ganz normalen, wie bei der Gerste auch. Die ist ja, wenn man sie erntet, auch schon total dürr. Da ist ja nichts mehr Grünes dran. Genau, und so ist es bei Mais im Endeffekt auch und die Körner werden dann geerntet auch zur Fütterung, zur Schrotherstellung, zum Beispiel in der Schweinefütterung spielt das eine relativ große Rolle. Ja, genau.
Du hast gerade erwähnt, die Stängel bleiben 10 cm stehen.
Über dem Boden, ja, wenn wir es häckseln, genau, ungefähr.
Was hat das für einen Grund?
Das hat vor allem den Grund, damit man keinen Schmutz miterntet. Weil, wenn es regnet, dadurch, dass die Maispflanzen relativ weit voneinander auseinanderstehen, ja, wenn es regnet, kennt man ja, wenn man einen Tropfen auf den Boden fallen lässt, dann spritzt der Dreck nach oben. Ja. Und das ist ja passiert im Feld ja genauso. Wenn es regnet, dann spritzt immer wieder Dreck nach oben, feiner Dreck, und der hängt sich ja dann an den ersten Zentimetern von der Pflanze praktisch unten dann hin.
Ja, okay.
Und deswegen erntet man da auch ein bisschen höher. damit man den Dreck nicht mit im Futter dann später hat.
Ja, das habe ich auch gesehen, wie ich mit dir bei Folge 14 Mais Live unterwegs war, habe ich das auch beobachten können.
Ja, genau. Ja, und deswegen erntet man dann ein bisschen höher. Kommt immer natürlich dann auch das Wetter davor drauf an, aber in der Regel, ich denke mal so 10 cm, glaube ich, sind schon normal oder höher auch.
Okay.
Was es da auch noch für eine Möglichkeit gibt, ist Hochschnitt zu machen. Dann erntet man vielleicht einen Meter über dem Boden, dann lässt man so einen Meter Stängel am Boden stehen. Und damit kann man, oder knapp unterhalb vom Kolben, damit kann man halt die Energiedichte später in der Silage eben erhöhen. Weil dadurch, dass der Kolbenanteil zum Pflanzenanteil dann relativ hoch ist, weil im Kolben steckt ja die Energie drin, ja, ein Großteil. Und wenn man höher schneidet, dann ist ja praktisch der Kolbenanteil im Vergleich zur Restpflanze relativ hoch. Und dann ist praktisch die Energiedichte höher später in der Silage. Machbar vor allem in der Bullenmast zum Beispiel.
Okay, aber du hast halt die Biomasse ist dann weniger insgesamt, ne?
Ist ja genau richtig. Ja, okay. Genau so ist es. Ja.
Was wird dann mit den Stängeln dann gemacht? Wenn die dann stehen bleiben, was passiert dann noch?
Ja, man mulcht sie entweder oder arbeitet sie dann halt auch irgendwie ein. Beim Dreschen, wenn man Mais drischt, dann kann man auch das Maisstroh noch ernten, wie beim Getreidestroh eben auch. Aber meistens bleibt es eigentlich am Acker und wird es eingearbeitet. Wobei dieses Dreschen vom Mais und dieser Hochschnitt bei uns jetzt hier nicht so viel Rolle spielt, bei uns in Franken. Also das meiste wird bei uns Silage gemacht, ganz normal.
Okay.
Ich hoffe, das konnte die Frage beantworten von den Zugfunkern.
Also ich fand es gut erklärt und gut beantwortet ausführlich, also definitiv. Also ich warte mal, vielleicht melden sie sich mal noch.
Genau.
Viele Grüße an die Zugfunker auf jeden Fall. Es haben sich ja ein paar Fragen noch angestaut, und zwar vom Roman, der uns geschrieben hatte. Wir haben in den vergangenen Folgen jetzt nicht alle beantworten können, weil es halt wirklich echt viele Fragen waren. Jetzt versuchen wir die vielleicht noch abzuarbeiten, bevor es dann bei uns mit den neuen Themen irgendwie weitergeht.
Genau.
Ja, dann fangen wir mal an, oder?
Ja, genau. Was haben wir da noch?
Erste Frage, Bio. Was sind die Unterschiede von Bio zu konventionell?
Ja, das Thema Bio und konventionell, das diskutiere ich ja immer mal wieder in den Folgen. Ich spreche das ja doch ab und zu mal an. Wirklich ausführlich haben wir es wirklich in der Bio One Can Lobby Folge gemacht. Ja, ansonsten sind halt die Auflagen beim Bio einfach anders und höher. Man darf zum Beispiel ja keinen Kunstdünger einsetzen oder keinen chemischen Pflanzenschutz machen, wobei es da auch immer wieder Ausnahmen und Grauzonen gibt, muss man auch dazu sagen.
Zum Beispiel Kupfer, glaube ich, ne, bei Bio. Wird gearbeitet,
genau.
Auch nicht wirklich so gesundheitsfördernd ist, ne?
Genau, also da gibt es auch so verschiedenste Grauzonen, die dann doch wieder funktionieren. Aber das sind so die größten Unterschiede eigentlich, dass man halt im Anbau von den Pflanzen da ein bisschen eingeschränkt beziehungsweise anders zu handeln hat. Kommt immer darauf an, welchen Bio-Verband das man auch angehört. Da gibt es ja ganz verschiedene Verbände, die das dann praktisch, nach denen man zertifiziert wird, mehr oder weniger. Und da sind auch die Auflagen unterschiedlichst zu jedem. So kann man das eigentlich mal so grob beantworten. Aber vielleicht mal die Folge anhören, Folge 2. Und wenn wir noch mehr Fragen wären, dann können wir gerne auch da nochmal tiefer drauf einsteigen und vielleicht nochmal Folge drüber machen.
Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Feldfrüchte. Was ist der Ablauf beim Getreideanbau?
Ja, also wir hatten ja jetzt die Aussaat, passt ja jetzt eigentlich so ganz gut vom Zeitlichen her. Wir haben sie jetzt ausgesät, also nachdem wir ja die Vorfrucht geerntet hatten, was eigentlich zum größten Teil bei uns Mais war, haben dann die Maisstaube eingearbeitet und dann haben wir das Getreide mit der Drillmaschine ausgesät. Mhm. Ja, die wächst jetzt erstmal und je nachdem, wie es jetzt im Herbst dann ist, aber ich gehe davon aus, dass das klappt, wird es erstmal im Herbst nochmal behandelt mit einem Pflanzenschutzmittel, vor allem eben gegen Unkraut und so weiter. Das passiert im Herbst meistens noch und dann im Frühjahr, da wird sie dann gedüngt nochmal mit einem Kunstdünger. Und das passiert dann ein-, zweimal, wird sie dann praktisch gedüngt, um sie praktisch dann halt ja das Pflanzenwachstum weiterhin anzuregen. Und dann wird sie im Frühjahr nochmal chemisch auch Pflanzenschutz gemacht, damit das Unkraut nochmal weg ist. Und je nachdem eben kann auch mal sein, dass man eine Fungizidbehandlung macht, also gegen Pilze. Das macht man vor allem dann, wenn die Pflanze schon weiter fortgeschritten und größer ist. Mhm. Da ist er dann relativ dicht. Und kann man sich ja vorstellen, wenn ganz viel dichte Biomasse aneinander ist und es wird feucht, können sich da auch mal Pilze bilden. Und das macht man dann auch. Es kommt immer ein bisschen auf die Getreideart dann auch an. Also es ist auch unterschiedlich, ob man jetzt Gerste, Triticale oder Weizen anbaut. Oh, ja, genau. Also da sind auch Unterschiede von dem her, wie man es macht. Aber so grob kann man es eigentlich mal so sagen. Ja.
Okay. Welche Maschinen kommen dann zum Einsatz?
Ja, bei der Aussaat natürlich die Drillmaschine, wie ich gerade schon gesagt habe. Das ist eine Sämaschine, die am Schlepper dran hängt. Gibt es in verschiedensten technischen Ausführungen. Genau, dann die Pflanzenschutzspritze. Das ist dieses Teil mit hinten im großen Tank und so breiten Gestängen, wo eben ja das Pflanzenschutzmittel praktisch mit Wasser in Verbindung auf die Pflanzen gespült wird. Und der Kunstdüngerstreuer, der dann im Einsatz kommt, wenn man den Kunstdünger ausbringt. Das ist ja auch so eine Kiste hinten dran mit so Wurfschaufeln, die sich drehen. Mit denen verteilt man dann den Kunstdünger auf dem Feld. Über den Boden wird dann der praktisch über die Pflanzen aufgenommen. Ansonsten dann bei der Ernte ist dann eigentlich so der Mähdrescher noch im Einsatz. Ja, das ist so mal das, was jetzt direkt in Verbindung ist damit.
Okay. Und dann hat er noch gefragt, welcher Schlepper zieht die? Und ob das nur eine PS-Frage ist?
Das ist die Frage, auf was sich das jetzt bezieht.
Ich gehe davon aus, auf die Maschinen, die
auf die Maschinen kommen.
Ja,
okay. Also am meisten Kraft braucht man natürlich in der Bodenbearbeitung. Also das ist, wenn ich irgendwie eine Grubber oder eine Scheibenegge oder einen Pflug oder sonst irgendwas durch den Boden schleife, braucht natürlich der am meisten Kraft. Also da sind halt wir, dadurch, dass wir relativ große Arbeitsbreiten haben für unsere Verhältnisse, also bei 5 Metern sind wir da eigentlich so unterwegs, da hat er bei uns auch der Schlepper mal 250 bzw. 300 PS, aber die sind meistens in der Bodenbearbeitung im Einsatz. Und dann alles, was später kommt, beim Pflanzenschutz und beim Düngerstreuen, wie ich gerade schon gesagt habe, da kommen relativ kompakte Schlepper und möglichst leichte Schlepper und somit auch von der PS-Zahl relativ niedrigere Schlepper in Einsatz, weil man erstens die PS nicht braucht und zweitens, umso leichter, umso kleiner der Schlepper ist, umso weniger mache ich natürlich im Feld kaputt. Ne? Wenn ich mit einem riesen Schlepper ankomme, fahre ich ja alles über den Haufen, weil ich muss ja durch den Bestand durchfahren. Ich kann nicht einfach an der Seite an der Straße entlang fahren, sondern ich muss ja innen rein, ne? Um das über das ganze Feld zu verteilen. Und da kommen relativ kompakte und leichtere Schlepper dann in Einsatz. Und bei der Aussaat, was ich gerade noch vergessen habe, da sind es eher so Mittelklasse-Schlepper, keine Ahnung, zwischen 150 bis 200 PS, die je nachdem, wie groß die Sämaschine dann eben auch ist.
Wo sind dann die Unterschiede zum Mais? Ist eigentlich das Gleiche, oder?
Ja, der Mais wird halt erst im Frühjahr ausgesät. Nicht so wie jetzt das Getreide im Herbst schon. Also der Mais kommt im Frühjahr raus und wächst ja dann nur vom Frühjahr bis in den Herbst rein. Ja. Es ist ja keine Winterfrucht, also zum Beispiel die Wintergetreide, die wir in der Regel anbauen, Wintergerste und oder Wintertritikale, auch der Winterweizen, bei dem ist auch so, der braucht praktisch diesen Kältereiz oder diesen Frostreiz, braucht er über den Winter, damit er praktisch im Frühjahr wieder durchstarten kann. Das ist halt so von der Sorte oder von der Pflanze her so auch angedacht. Ne? Also er geht halt jetzt bis zum gewissen Wachstumsgrad, geht er jetzt in den Winter rein und dann hört einfach auf, es wachsen. Ja, das ist dann, der ist dann nur so bodennah, es sind lauter so kleine Büschel dann am Boden, so kann man das vielleicht beschreiben. Und dann im Frühjahr wächst er dann erst in die Höhe. Also der wächst am Anfang nur in die Breite, kann man mal so beschreiben, vorm Winter. Und nachdem dann wieder im Frühjahr losgeht, wächst er in die Höhe. Ja, und das ist bei Mais eigentlich ganz anders. Der Mais wächst ja von Anfang an nur nach oben.
Deswegen wächst er auch so schnell, ne?
Genau. Und ja, weil es auch eine, die Maispflanze ist auch so von der Pflanze eine andere. Die funktioniert auch anders. Also ist auch zum Beispiel, Mais hat die Besonderheit, dass es eine C4-Pflanze ist. Kann man mal ganz kurz anschneiden.
C4 kenne ich von Sprengstoff, glaube ich.
Ja, genau. Also die ist tagsüber, wenn die Sonne drauf brennt, hat er praktisch seine ganzen Spaltöffnungen geschlossen, ja, um möglichst wenig Wasserverlust zu haben, ja. Und nachts öffnet er praktisch seine Poren, um das mal einfach zu beschreiben, und nimmt dann erst die ganzen Sachen, wenn es kalt ist, nimmt er erst die ganzen Sachen zum Verarbeiten auf. Also am Tag über speichert er praktisch nur die Sonnenenergie, ja, und speichert die halt in einem bestimmten Stoff in der Pflanze, ja. Und nachts macht er erst die Zellatmung, wenn man es mal so beschreiben will, weil dann weniger Energieverlust ist. Also tagsüber versucht er sich möglichst abzuschotten und nur praktisch Sonnenenergie einzulagern, und nachts versucht er diese Energie, die er gespeichert hat, eben dann mit Sauerstoff und so weiter, was er halt alles dazu braucht, zu verarbeiten. Das ist mal ein großer Unterschied eigentlich. Ist jetzt natürlich wahrscheinlich nicht perfekt erklärt, aber ich habe mich jetzt auch nicht perfekt eingelesen. Das war jetzt noch so mein Bio-Halbwissen, was ich mal gelernt habe. Aber das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Da kann man sich auch gar nochmal drüber informieren, C4-Pflanze. Ja, das sind auch so die größten Unterschiede. So vom Anbau her und von der Funktion her, Mais, sorry, dass ich jetzt da so viel erzählt habe.
Ja.
Der Mais wird auch anders ausgesät, weil der Roman will ja auch die Maschinensachen immer wissen. Mhm. Beim Mais ist auch der Unterschied bei der Aussaat eben. Da wird jede Pflanze einzeln in den Boden appliziert, sagen wir mal so. Also jedes Korn wird da im perfekten Abstand zum nächsten ausgebracht, was beim Getreide nicht so ist. Beim Getreide, da stellt man praktisch nur so ungefähr das ein bisschen ein, also schon genau, aber da rieselt praktisch das Getreide nur so hinten raus, mehr oder weniger, wird schon im Boden, aber nicht jedes Korn, und beim Mais wird zum Beispiel jedes Korn ausgesät, weil es einfach wichtiger ist, dass jede Pflanze mehr Platz hat. Also das ist dem wichtiger. Ansonsten von der Düngung und vom Pflanzenschutz her ist es ähnlich, würde ich jetzt mal sagen. Beim Mais ist es wesentlich einfacher, das kann man auf jeden Fall mal sagen. Die Pflanze ist vom Pflanzenschutz her viel einfacher und vom Düngen auch, also genau.
Okay, ja, cool. Springen wir dann mal zu den Rüben, ne?
Ja.
Also nicht zu unseren Rüben, sondern die Rüben auf dem Feld. Roman hat sich ein paar Videos zu Rübenvollerntern angesehen und da fragt er, wie hat man das vor den Maschinen bei euch auf dem Hof gemacht?
Also ich muss jetzt auf jeden Fall mal sagen, dass ich mich da nicht mehr daran erinnern kann, weil die Vollernter gibt es jetzt schon ziemlich lange. Und vor diesen großen Vollerntern, die man ja jetzt eigentlich hat, gab es so kleine Vollernter am Schlepper dran, die im Endeffekt das Gleiche gemacht haben. Die haben praktisch die Rübe rausgeholt und haben sie halt dann sauber gemacht. Das kenne ich noch, aber wie es dann ganz davor war, also irgendwann muss man es ja ziemlich sicher mal mit der Hand geerntet haben. Aber ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie lange das den Rübenanbau bei uns so schon gibt. Ja, es kann natürlich auch sein, dass der Rübenanbau auch erst gibt, seitdem es diese Vollernter schon gibt, ja. Also wir hatten früher, das kann ich mal sagen, als Kind, weiß ich das noch, hatten wir einen Rübenvollernter auch selbst und der hat im Endeffekt das gleiche gemacht wie die großen Vollernter, nur halt mit weniger Arbeitsbreite. Und ja, also die Technik hat sich da jetzt nicht so groß verändert in den letzten knapp 30 Jahren, soweit ich jetzt das so beurteilen kann. Wie es davor war, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen.
Dann hat er noch so ein paar restliche Fragen. Ist es üblich, als Landwirt auch Forstwirtschaft zu betreiben?
Ja, weil es einfach naheliegend ist. Bei uns auf jeden Fall in Franken. Weil man hat ja eigentlich die Ausstattung, man hat das technische Know-how und man hat ja auch die Flächen im Endeffekt meistens. Also die meisten, die ich kenne, eigentlich alle Landwirte, die haben auch irgendwo einen Wald. Manche haben mehr, manche haben weniger, aber meistens schon. Weil es kommt auch von früher einfach daher, dass ja auch mit Holz früher geheizt wurde und da hat natürlich jeder Landwirt auch sein eigenes Holz dann benutzt. Ne?
Vor allem die Landwirte haben halt eher mal größere Landflächen, ne? Ist halt einfach so.
Also genau.
Ergibt sich ja auch, ist ja auch irgendwo logisch. Ne?
Macht ja auch Sinn in der Hinsicht, die meisten Privatmenschen wissen ja auch gar nicht, wie man eine Motorsäge bedient, beziehungsweise wie man auch einen Wald bewirtschaftet. Ein Wald ist auch nicht einfach so, ja, hier wächst jetzt ein Baum und der wächst halt jetzt da und dann schneide ich dann irgendwann um, sondern der Wald muss ja auch bewirtet werden. Ja? Also das ist nicht immer so, dass das alles von selbst geht.
Nächste Frage. Ich habe gehört, dass man auf einem ganz normalen Feld auch Pappeln anpflanzen kann, um Holzschnitzel zu produzieren. Stimmt das?
Ja, Pappeln sind ein verhältnismäßig schnell wachsendes Holz. Kann man machen.
Muss man aber
Rentabilität,
nicht.
Ja, die Rentabilität ist da momentan in Frage gestellt. Es war vor ein paar Jahren, war das mal ganz groß und wurde überall diskutiert, auch in den Fachzeitschriften und so weiter. Aber jetzt hört man da relativ wenig davon.
Okay.
Wird auch, glaube ich, verhältnismäßig wenig gemacht, weil ich glaube, da auch, ja, das jetzt nicht so, doch nicht so prickelnd ist, wie sie sich das vorgestellt hatten.
Okay. Was gibt es neben der Biogasanlage sonst noch für Möglichkeiten, ein weiteres Standbein aufzubauen?
Ja, Biogasanlagen gibt es ja noch nicht so lang. Die Frage ist, was ist ein weiteres Standbein? Wenn ich jetzt Ackerbauer bin, dann bin ich halt ein Ackerbauer, aber ist es dann ein weiteres Standbein schon im Milchviehbetrieb dazu zu haben? Also kommt immer ein bisschen drauf an, wie man das jetzt so sieht. Oder wenn ich im Milchviehbetrieb bin und verkaufe nebenbei noch Getreide, weil ich zu viel habe, dann bin ich ja Ackerbauer und Milchviehlandwirt. Ja, also so, aber wenn man jetzt noch ein bisschen so die besonderen Sachen angeht, da gibt es halt die Möglichkeiten, entweder zum Beispiel Gemüse anzubauen, das ist noch was Ausgefalleneres, was Besonderes. Dann kann man zum Beispiel Direktvermarktung machen, in Form von einem Hofladen zum Beispiel, was es ja auch immer wieder gibt. Das ist eigentlich auch ein eigener Standbein. Ja, Photovoltaik, es sind auch ziemlich viele Landwirte auch beteiligt, weil es ja auch die Dachflächen bzw. die Flächen auch dafür haben, sowas aufzubauen.
Sieht man ja öfter so Wiesen, wo Solarpanels draufstehen. Ne?
Ja, genau, gibt es auch, ja.
Oder und Windräder oder was kann man ja bestimmt.
Ja, kann man sich auch beteiligen dabei, auf jeden Fall. Was zum Beispiel wir noch haben, ist ein Wärmenetz, wo wir uns Biogasabwärme verkaufen. Und wir sind auch zum Beispiel an einem größeren Holzhackschnitzel-Heizwerk beteiligt, was mehrere Landwirte zusammen aufgebaut haben, wo wir zum Beispiel in dem Dorf ein Hallenbad, Kindergarten, Schule und Häuser eben auch versorgen, wo wir uns die Hackschnitzel hinliefern und das eben auch von der Genossenschaft da mehr oder weniger betrieben wird. Genau, das ist auch noch so ein zusätzliches Standbein.
Okay. Nächste Frage. Stimmt es, dass man auf Feldern auch als Kind einen Schlepper steuern darf? Das ist jetzt ganz also, coole Frage, ne?
Also ich kenne es auf jeden Fall, dass man das macht. Als Kind bin da auch gern mal gefahren und habe da mal gelenkt. Und wenn ich mit dem Kind unterwegs bin, lasse ich das Kind auch gern mal fahren und mal lenken. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit eine Grauzone. Ich meine, man ist ja auf seinem eigenen Grundstück unterwegs und auf seinem eigenen Grundstück darf ja auch irgendwo ein Kind mehr oder weniger was machen, was sie wollen. Also,
theoretisch auch Auto fahren, ne?
Ja. Auf jeden Fall, weil man ist ja nicht auf dem öffentlichen Gelände und nicht auf der Straße. Und das ist auch das Thema, was ich jetzt, glaube ich, da vielleicht sehen müsste. Man darf nicht direkt auf irgendwie öffentliche Straße kommen oder so.
Genau.
Also, du kannst ja gehört habe, dass es eingezäunt sein muss oder keine Ahnung, aber da weiß ich auch nicht ganz genau, wie das da so sein muss und sollte, aber es wird auf jeden Fall toleriert und passiert auch, dass jüngere Leute, die noch keinen Führerschein haben, auch am Feld mal fahren.
Ich glaube, einen Schlepperschein darf man auch relativ früh machen, ne? Glaube ich. Also so wie Mofa-Schein, glaube ich, ne?
Ja, den ganz, also für kleinere Schlepper mit 15
und
den normalen, auch wo man die großen Maschinen dann fahren darf, mit 16.
Ah, okay. Ja, genau. Nächste Frage. Was für Maschinen habt ihr als Landwirt noch selber? Was mietet man und was holt man sich vom Lohnunternehmer? Wohin geht der Trend?
Also wir haben noch ziemlich viele Maschinen selbst, würde ich jetzt schon mal sagen. Also die ganze Bodenbearbeitung haben wir selbst, die Aussaat haben wir selbst. Alles, was im Grünland zu tun hat, also Mähwerk, Schwader und so weiter. Dann, wie gesagt, Bodenbearbeitung, Gruppe, Scheiben, EG, Pflug haben wir alles selber. Auch alle Transportanhänger und so weiter haben wir auch selbst. Was wir uns auf jeden Fall zuholen, ist ein Häcksler, Feldhäcksler fürs Gras oder für den Mais. Der Mähdrescher kommt bei uns als Lohnunternehmer auch. Und zum Beispiel auch, wenn man Strohballen presst, das ist auch gang und gäbe eigentlich, dass das vom Lohnunternehmer erledigt wird. Was wir selber auch haben, ist Düngerstreuer und Pflanzenschutz und so. Das haben wir auch alles selbst. Wobei, was ist der Grund dafür, dass man das vom Lohnunternehmer holt, beziehungsweise sich mietet, ist natürlich die finanzielle Belastung, die man damit hätte, weil so ein Feldhäcksler, den würde ich selbst nie auslasten können. Der kostet halt mal ein paar hunderttausend, ja, aber der wird sich bei mir einfach nicht rentieren. Und ein Lohnunternehmer, der macht halt nur das. Der häckselt nur vom einen Betrieb, dann am nächsten Betrieb und so weiter. Und dadurch bekommt er halt auch seine Auslastung an seiner Maschine halt, ne? Genau, und deswegen macht man das in der Regel. Der Trend geht mittlerweile doch schon immer mehr auch dahin, dass man relativ viel vom Lohnunternehmer macht und auch so Gemeinschaftsmaschinen werden immer mehr gekauft. Also, dass man sich mit 2, 3 Landwirten zusammentut und sagt, wir kaufen jetzt zusammen eine Maschine und nutzen die alle 3, um wieder eben die Auslastung zu erhöhen.
Mhm. Macht ja auch irgendwo Sinn, ne?
Auf jeden Fall.
Weil die Maschinen werden ja nicht günstiger, ne?
Bei den Preisen, wo wir da halt unterwegs sind, ist das schon, ja, nicht immer ganz so einfach, das allein zu stemmen, ja.
Was ist deine Lieblingstreckermarke?
Also, da können wir auch gleich mal die nächste Folge noch mit reinnehmen. Thorsten, lese doch gleich mal noch mit vor.
Ist es unter Landwirten üblich, mit seinen neuen Fendt, ideal 9T, anzugeben? Oder sind da alle sehr gelassen, weil es ja nur ein Arbeitsgerät ist? Hat man so einen Teil überhaupt noch am Hof?
Also ein Fendt Ideal 9T, weiß ich gar nicht, was das für ein Schlepper ist. Gibt es vielleicht auch, vielleicht ist es auch ein Fantasiename, weiß ich nicht. Muss schon sagen, also meine Lieblingstreckermarke, wir fahren am Hof einfach nur John Deere. Hat auch den Grund, weil wir einfach eine sehr gute Anbindung an unsere Werkstatt haben, ein sehr gutes Verhältnis mit unserer Werkstatt haben und eben auch von der Technik mittlerweile her, was die John Deere eben auch vor allem im Lenksystembereich und so weiter haben, funktioniert einfach gut und es passt halt einfach, ja. Und es ist natürlich einfacher für uns, alle Schlepper von der gleichen Marke zu haben als 5 verschiedene, weil wir persönlich wissen dann halt auch, wenn mal was falsch laufen sollte, wo muss man hinlangen und auch natürlich ist die Bedienung auf allen Schleppern gleich. Ich muss mich nicht auf 5 verschiedene Schlepper einstellen. Das ist jetzt so schon der Grund. Also, dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt meine Lieblingsmarke und alles andere ist Schrott, so bin ich auf jeden Fall nicht.
Also, ihr habt ja schon immer John Deere gehabt?
Wir hatten eigentlich, also wir hatten früher schon andere, aber die letzten knapp 20 Jahre haben wir eigentlich nur schon Dierschlepper.
Okay, hat sich so
Hat sich einfach, wie gesagt, wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unserem Landmaschinenhändler und zur Werkstatt und das funktioniert einfach gut und das ist auch einer der großen Gründe, warum das so ist. Okay. Ja, wir hatten immer wieder auch ein anderes Modell getestet, auch eine andere Marke getestet und so, aber war halt jetzt immer so, dass es dann doch so am besten war. Aber das mit dem Angeben ist schon sehr weit verbreitet.
Ja.
Also habe ich in meiner Berufsschule und in meinen anderen Weiterbildungen und so halt auch immer wieder gemerkt, es gibt wirklich Leute, die, da ist alles andere Dreck. Ja, da gibt es nur diesen einen Schlepper, die er halt fährt und alles andere ist doch Schrott. Und natürlich werden dann auch die wildesten Thesen aufgestellt, warum das so ist und so weiter. Also das ist schon, würde ich schon sagen, ist schon ziemlich weit verbreitet, ja.
Okay. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar hat er zur Folge 55, also das ist eher eine persönliche Frage, Fragen gestellt. Und das war die Folge 55 Digitalk. Da haben wir mit dem Rainer Winter gesprochen. Und zwar, was für eine Schnittstelle hat dieser ISO-Bus? Wir hatten ja da vom ISO-Bus gesprochen, ne?
Genau, nochmal ganz kurz, ISO-Bus ist ein standardisiertes Bussystem.
Die fahren durch die Städte und holen die Leute ab, ne?
Genau, so beschreibt es mein Vater immer. Ist ein universales Bussystem, was in den Landmaschinen halt zum Einsatz kommt. Zur Datenübertragung und Datenaustausch zwischen Maschinen und Schlepper vor allem und natürlich auch, um die Daten irgendwo bereitzustellen und dass man halt nicht ständig verschiedenste Formate hat, sondern dass sich praktisch Maschine und Schlepper vor allem eben miteinander unterhalten können.
Ne? Ist das sozusagen wie so ein standardisierter Anschluss wie bei Computern der USB-Anschluss?
Genau, kann man so eigentlich mal beschreiben. Der ISO-Bus-Stecker schaut ganz anders aus als der USB-Anschluss, ist natürlich wesentlich größer, weil... muss natürlich bei so großen Maschinen so sein, weil so ein kleiner USB-Stecker, der ist natürlich dann schnell mal futsch, ne? Ist halt wesentlich massiverer, größerer Stecker auch. Gibt es verschiedene Formate von dem, muss man sich einfach im Internet mal angucken. Es gibt ein bisschen kleinere und es gibt ein bisschen größere und die haben halt mehrere Pins. Ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube 8 oder 10 oder sogar 12, weiß ich nicht ganz genau. Ja, und so gucken die aus. Dann, was du gerade gesagt hast, mit diesem USB,
genau, da
kommt man da ran, hat er noch gefragt.
Genau.
Also,
ob man über USB rankommt, ne?
Ja, es gibt Möglichkeiten mittlerweile, die da schon so, die es da gibt, aber so richtig, dass man sagt, ja, das ist, gehört mit zum Standard und ich kann da jetzt einfach meinen Laptop mit anschließen mit USB und kann dann sofort damit kommunizieren. So ist es leider momentan nicht. Aber da fehlt es momentan einfach auch ein bisschen an den Leuten, die sowas entwickeln, weil die großen Landmaschinenhersteller sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt so erfreut drüber, wenn jeder Privatmann da seine eigene Software praktisch machen kann. Und weil dann können ja sie ihre Maschinensteuerungen nicht mehr hochpreisig verkaufen. Ne? Die haben da aber auch so das Wissensmonopol, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Wollen sie sich ja, glaube ich, auch ein bisschen bewahren, so habe ich das Gefühl. Aber es gibt mittlerweile immer mehr, sagen wir, Startups, die sich damit befassen, um eben auch mit der Maschine zu kommunizieren und macht meiner Meinung nach auch riesig Sinn. Ich befasse mich da auch immer wieder damit und gucke mir das auch immer wieder mal an und schaue, welche Möglichkeiten das es gibt. Probiere auch immer mal wieder was aus, aber es gibt also schon ein paar so Cracks, die machen das schon, ja.
Also kann man sagen, der ISO-Bus ist an sich ein Anschluss nur für den Hersteller, dass der da seine Software drauf spielen kann und
oder? Ich würde es anders beschreiben, ich würde es eher so beschreiben, dass es praktisch, es gibt ja zum Beispiel, ich habe eine Sämaschine an meinem Schlepper. Ich habe vorne einen John Deere-Schlepper, hinten eine Sämaschine von Lemken. Ja?
Ja.
Das sind zwei total verschiedene Konzerne, zwei total verschiedene Hersteller. Aber die Sämaschine braucht Daten vom Schlepper, der Schlepper braucht Daten von der Maschine. Ja? Jetzt, wenn natürlich jeder Hersteller sein eigenes System hätte, würde das niemals funktionieren.
Genau.
Ja? Und deswegen wurde der ISO-Bus entworfen. Da sind praktisch alle Nachrichten, die hin und her gesendet werden, standardisiert. Du weißt ganz genau, wenn ich diese Adresse abrufe, dann bekomme ich die Fahrgeschwindigkeit zurück.
Also
kann man es mal grob beschreiben. Ja, genau.
Ah, ja.
So ist es mit dem ISO-Bus. Die letzte Frage noch, die er da noch gestellt hat, ich lese es schnell selber vor, Thorsten.
Ja. Ja.
Gibt es eine Handy-App, mit der man die Daten auslesen kann? Gibt es mittlerweile eine Firma, Exatrack heißt die. Die haben uns letztens mal irgendwie so einen Werbebrief geschrieben. Die haben so ein kleines Modul gebaut, was man am Schlepper praktisch in den ISO-Bus-Stecker einsteckt. Und dann kann man sich mit dem Handy per Bluetooth auf das Teil verbinden und kann dann ja die Schlepperdaten auslesen. Was jetzt das groß bringt, weiß ich nicht. Ich kann halt da jetzt dann meine Geschwindigkeit und meine Drehzahl und so weiter kann ich damit auslesen, aber groß steuern kann ich jetzt mit der nichts.
ist eigentlich nur zum Auslesen der Daten sozusagen, ne?
Genau, genau.
Okay. Ja, dann wären wir eigentlich schon wieder durch. Jetzt haben wir mal alle Fragen abgearbeitet vom Roman auf jeden Fall. Weil es waren ja schon einige.
Ja, ich hoffe, der Roman hört uns noch zu und hört es noch alles und hoffentlich, gib uns doch gerne mal Feedback und wenn noch was offen ist, sag uns auch noch Bescheid, ja.
Ja, also nicht, dass, weil wir einen Monat nicht gesendet haben hier, heißt es das nicht, dass wir jetzt nicht mehr da sind, sondern wir sind wieder zurück.
Ja, genau.
Genau. Gut. Besucht uns auf www.farmcast.de, Kommentare oder Anregungen über info@farmcast.de. Auf Facebook findet ihr uns unter Farmcast-der Landwirtschaftspodcast, auf Instagram Farmcast-podcast und auf Twitter Farmcast-podcast zusammengeschrieben.
Ja, dann sind wir natürlich mit unserem Podcast auch auf iTunes unterwegs.
Jo.
Und da freuen wir uns immer über einen Kommentar oder auch über ein paar Bewertungssterne, die ihr uns gebt.
Genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast.
Mit Peter.
Und Thorsten.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.